lese jetzt den Predigttext 1. Korinther 15, 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift, und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt.
Liebe Gemeinde an den Geräten und hier in der Christuskirche. In diesem Text, den wir gerade gehört haben, als Predigttext aus dem ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, sind wir ganz nah dran, so möchte ich es mal formulieren, an dem Urknall des christlichen Glaubens. Näher geht kaum. Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth an das, was er selbst von anderen gesagt bekommen hat. Er schreibt dies im Frühjahr 54, also gut 30 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Er erinnert die Gemeinde daran, dass er es ihnen ja schon gesagt hat. Also er erinnert sie an etwas, was sie schon wissen, was er also gesagt hat, als er bei ihnen war. Er erinnert sie an das, was die ersten Augenzeugen schon eben formuliert haben, was sie als gemeinsames Bekenntnis formuliert haben. Es wurde eben ganz schnell in kurze, prägnante Worte gefasst, was der Kern des christlichen Glaubens ist. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Und er ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Das klingt hier schon so ein wenig wie im apostolischen Glaubensbekenntnis, das knapp 500 Jahre später endgültig so formuliert wurde. Ich glaube an Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Wir sind hier also ganz nah dran an dem Urereignis des christlichen Glaubens, an dem, was uns als Christenheit eint, an dem, was für uns unaufgebbar ist. Christus ist um unserer Sünden willen gestorben. Und das wurde eben schon im Alten Testament angekündigt, zum Beispiel im Buch Jesaja. Dort heißt es, er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Geheilt. Ein neues Leben. Nicht mehr vergiftet durch unsere Selbstüberschätzung, unseren Egoismus. nicht mehr geprägt davon, dass wir ohne unseren Schöpfer klarkommen wollen, unser Leben eben selbst bestimmen wollen. Gestorben und dann wurde er begraben. Das heißt, er war wirklich tot. Sein Leichnam lag in einem Grab. Und dann ist er auferweckt worden. Auch das angekündigt schon im Alten Testament. Zum Beispiel wieder im Buch Jesaja. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettet den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Oder bei Hosea. Nach 2 Tagen gibt er uns das Leben zurück, am 3. Tag richtet er uns wieder auf. Wir leben vor seinem Angesicht. Also das, was wir hier lesen können, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Das ist das gemeinsame Bekenntnis der ersten Christen. Das ist der Apostellehre, so wie es in Apostelgeschichte 2,42 heißt von der ersten Gemeinde, dass sie an der festhielt. Hier finden wir die ersten Spuren von Jesus Christus. Vermutlich zunächst von Mund zu Mund weitergesagt. Vielleicht auch schon recht früh von den Täuflingen vor der Taufe als Bekenntnis ausgesprochen. Und dann eben 54 vor Christus von Paulus aufgeschrieben. Erste Spuren Jesu Christi im Wort. Jesus Christus hat Spuren hinterlassen. Sie mögen wie in der Darstellung hier auf dem Sonntagsbrief, das ihr ja alle, hoffentlich alle vorliegen habt, in dieser Darstellung unter Schutt und vielem anderen verborgen sein. Sie sind in menschliche Worte gekleidet. Und menschliche Worte sind immer missverständlich. Sie sind immer interpretierbar. Ja, sie müssen interpretiert werden. Verstehen geht nur so. Die Spuren Jesu Christi sind verborgen unter unseren verschiedenen Verständnissen und auch Missverständnissen. Unter den vielen Übersetzungen der Bibel in den unterschiedlichsten Sprachen, die ja auch schon wieder Deutung enthalten. Aber es sind eben doch Spuren des Jesus Christus, wie verzerrt sie denn dann auch im Einzelnen sein mögen. Jesus Christus hat Spuren hinterlassen. Er hat Spuren im Leben derer hinterlassen, die dem Auferstandenen begegnet sind. Und schon bei ihnen ist das ja zu entdecken, dass diese Spuren nicht so klar sind, sondern verborgen unter manchem anderen. Denken wir an Petrus. Der hatte ihn verleugnet. 3 Mal. Und der dann verschämt und zutiefst Betroffenen, dem Auferstandenen, eben 3 Mal antwortet auf seine Frage, liebst du mich? Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Kein vollmundiges, ich stehe zu dir, sondern ein sehr demütiges, du weißt es doch. Geläutert, ein klares Christusbekenntnis, kurz darauf von Petrus vor dem Hohen Rat. Doch etliche Zeit später muss Paulus ihn zurechtweisen, ihn ermahnen, ihn erinnern. Da hatte Petrus, wie Paulus auch, in der Gemeinde in Antiochien fröhlich mit den Heidenchristen gelebt und auch gegessen. Ein Jude, der normalerweise mit Heiden niemals essen würde. Doch als dann aus Jerusalem Judenchristen kamen, die eben sagten, das geht nicht, da zog sich Petrus zurück und aß nicht mehr mit den Heidenchristen. Und Paulus erinnert ihn daran, dass Jesus das Ende des Gesetzes als Heilsweg ist. Und dass eben Juden und Christen gemeinsam leben und feiern können. Und dass in dem Moment, wo er das aufbricht, sich wieder von ihnen trennt, letztlich Christus erneut verleugnet. Aber auch Paulus ist ein solcher Mensch, in dessen Leben die Spuren Jesu Christi durchaus unter anderem verschüttet gewesen sind. Eine Krankheit vermutlich hat ihn gequält. Und er hat dreimal inständig gebeten, dass Christus ihn doch von dieser Krankheit befreien möchte. Doch er wurde nicht erhört, sondern Gott ließ ihn erkennen, diese Krankheit hat ihren Sinn, um dich vor Überheblichkeit zu schützen. Ja, wenn wir so manche Briefpassagen lesen in den Briefen des Paulus, da könnte man schon darauf kommen, dass er durchaus sehr selbstbewusst war und vielleicht tatsächlich so zur Überheblichkeit auch geneigt hätte, wenn eben ihn Gott nicht durch diese Krankheit auf seine Gnade gewiesen hätte. Und so schreibt er ja hier an die Korinther auch, dass er allein aus der Gnade ist, was er ist. Ein Apostel Jesu Christi. Der Letzte, dem Jesus Christus als der Auferstandene sichtbar begegnet ist. Allen Augenzeugen der Auferstehung ist das gemein. Jesus Christus hat in ihrem Leben tiefe Spuren hinterlassen. Sein Antlitz hat sich in ihr Leben eingedrückt, eingeprägt. Seine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, ist für sie prägend geworden. Sein Mut hat sich auf sie übertragen. Denken wir an die verängstigte Schar der Jünger. Und irgendwann plötzlich, da bricht es aus ihnen heraus und sie treten in die Öffentlichkeit und haben keine Angst mehr davor, auch körperlich Schaden zu nehmen für ihr Bekenntnis. Seine Fähigkeiten sind auch in ihrem Leben sichtbar geworden, haben Früchte getragen. Verständlich von Gott zu reden, Kranke aufzurichten, gar zu heilen. Trauernden Trost zuzusprechen, so Trost zuzusprechen, dass sie wieder hoffen können, dass sie wieder leben können, wieder Mut bekommen. Gemeinschaft, so miteinander zu leben, dass es in ihr angenehm ist, dass es andere anzieht, weil sie wahrnehmen, da ist eine Gemeinschaft. Wow, das gibt's sonst nirgendwo auf dieser Welt. Alles Gaben dieses Christus, die Gottes Geist in sie hineingelegt hat. Und davon erzählt die Apostelgeschichte in vielen Begebenheiten. Die Spuren Christi im Leben der jungen Christenheit wurden immer wieder neu von Menschen entdeckt. Sie sind darin Christus selbst begegnet. In Gesprächen mit Zeitgenossen wurde mir und wird mir immer wieder gesagt, dass sie Jesus durchaus als guten Menschen sehen. Ja, was der so gemacht hat, das war schon nachahmenswert. Und dass sie auch an Gott glauben. Naja, klar, ich glaube auch an Gott. Aber wissen Sie, das mit der Auferstehung, also das kann man doch heute nicht mehr glauben. Schon gar nicht, wenn sie davon reden, dass er leiblich auferstanden sein soll. Und immer wieder sorgen, meistens gerade um die Osterzeit, Nachrichten für Furore, dass man nun das Grab Jesu gefunden habe, mit Knochen natürlich. Also Zweifel an der Auferstehung, neu ist das allerdings nicht. Schon die Mächtigen damals haben es ja nicht geglaubt, es nicht glauben wollen, dass er, den sie ans Kreuz gebracht hatten, auferstanden ist. Und auch die Korinther hatten wohl so ihre Schwierigkeiten damit, zu glauben, dass sie sterben und dann auferstehen würden. Und sie zweifelten durchaus auch daran, ob Jesus auferstanden ist. Und genau dagegen argumentiert Paulus hier in Kapitel 15 mit aller Klarheit und Entschiedenheit. Wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann sind die Christen die armseligsten Menschen. Doch dann, wie ein Fanfarenstoß, schreibt er, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Er ist auferweckt worden, Schwestern und Brüder in Korinth und hier in Heiligenstadt. Und den Kritikern der Auferstehung heute sei gesagt, es gibt wohl kaum ein Ereignis, das historisch so gut bezeugt ist wie das der Auferstehung Jesu von den Toten. Paulus zählt sie ja hier alle auf. Angefangen bei Kephas, also Petrus. Dann der engste Kreis der Schüler, die Zwölf genannt wurden. Und dann hat sich der Auferstandene sogar über 500 Brüdern gezeigt. Auf einmal, vermutlich in Galiläa. Und dann Jakobus, der Bruder Jesu, der erst nach der Kreuzigung und Auferstehung zum Glauben an ihn gekommen war. Vermutlich war genau das seine Bekehrung, als der Auferstandene ihm begegnete. Sein Bruder, leibhaftig stand er vor ihm, der am Kreuz gestorben war. Von denen allen lebten damals noch die meisten. Sie konnten also gefragt werden, stimmt das? Ist es denkbar, dass sie sich das eingebildet haben? Oder dass sie sich vereinbart haben, das alle so miteinander zu behaupten? Wer hält das denn durch, bitteschön? Stellt euch das einfach einmal vor. Ein Bekannter von euch behauptet, seine verstorbene Frau sei ihm begegnet. Sie sei auferstanden. Sie sei nicht mehr tot. Sie liege nicht mehr im Grab. Na gut, das sagt er einmal zu euch. Ihr lasst es stehen, weil ihr um den Trauerprozess wisst vielleicht und dass es eben da dazugehört, dass man den Tod eines geliebten Menschen in einer bestimmten Phase nicht für wahrnimmt, nicht wahrhalten kann. Nein, das kann nicht sein. Beim zweiten Mal zeigt er ihm vielleicht innerlich einen Vogel und beim dritten Mal, wenn er das zu euch sagt, dann zeigt er ihm tatsächlich einen. Und wenn er dann noch mal davon anfängt, dann nimmt er ihn an die Hand und sagt, komm, lass uns mal zu einem Psychiater gehen. Nein, das können sich Jesu Jünger nicht selbst ausgedacht und dann so überzeugend weitergesagt haben, dass schließlich weitaus mehr als 500 Menschen das bezeugen. Nicht diese verzweifelten, am Boden zerstörten Jünger. Auch kein Petrus, ja schon gar kein Petrus, der Jesus verleugnet hatte und darüber völlig am Ende war. Und auch kein Paulus, der war doch der ärgste Verfolger gewesen der Christen. Nein, hinter seiner Bekehrung, da musste schon ein wirklich außergewöhnliches Ereignis stehen. Eine, die eben so tiefe Spuren hinterlässt, dass jemand sein ganzes bisheriges Leben über den Haufen wirft. Sein Lebenskonzept, dem er gefolgt ist, über den Haufen geworfen sieht und eben ein neues Leben beginnt. So zieht sich diese Osterspur Jesu Christi durch die Geschichte. Die Kirchengeschichte ist voller solcher Spuren und auch sie oft verborgen unter manchen Irrwegen und Verfehlungen. Aber es blieb und bleibt immer etwas zu sehen von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Bis heute zeigt sich Jesus Christus in der Kirche, zeigt sich durch diese, in dieser Welt. Paulus schreibt, sie ist, die Gemeinde Jesu ist Christi Leib. Dietrich Bonhoeffer hat das so knapp auf den Punkt gebracht. Die Gemeinde Jesu ist der Christuspräsenz, der gegenwärtige Christus in dieser Welt. Wenn nicht an euch Christen, an der Gemeinde, woran sonst soll denn Christus heute erkennbar, sichtbar, erfahrbar sein? Wie sind wir Christen geworden? Erinnere dich zurück. Wie war das bei dir? Da waren doch immer auch Menschen beteiligt, Gemeinde beteiligt. Erinnere dich, in wessen Leben hast du das Antlitz des Christus entdeckt? Wer hat dir Zeugnis von ihm gegeben? In aller Begrenztheit, eben in menschlichen Worten, missverständlich, mehrdeutig. Wer war daran beteiligt, das du zum Glauben fandest. So sind Menschen für dich zum Brief Christi geworden, so wie andere für mich. Und bei allen ist es mehr oder weniger so, dass die Spuren Jesu Christi unter manchem verborgen, durch manches verzerrt wurden. Aber trotzdem waren und sind es Spuren des auferstandenen Christus. Das Bodenpersonal Gottes ist nicht vollkommen. Es bedarf eben noch der Auferweckung. Doch das Antlitz des Auferstandenen durchdringt schon jetzt unsere Vergänglichkeit, kann und soll schon jetzt in unserem Leben sichtbar werden für Menschen. Ein Seifenfabrikant, diese Anekdote kennt vielleicht so mancher, ich erzähle sie trotzdem, ein Seifenfabrikant äußerte sich gegenüber einem Pastor einmal sehr kritisch über das Christentum und den Glauben. Wissen Sie, sagte er, seit 2000 Jahren gibt es das Christentum. Und nun sehen Sie sich unsere Welt an, Herr Pfarrer. Wie sieht's da aus? Ja, antwortete der Pfarrer, aber mindestens genauso lange gibt es Seife. Und dann wies er auf ein Kind, das da am Straßenrand spielte mit einem ganz dreckigen Hals. Aber sehen Sie sich mal den Hals dieses Kindes an. Ja, sagte der Seifenfabrikant, Seife muss man auch benutzen. Ja, der Pfarrer konterte, den Glauben auch. Es kommt in unserem Leben eben immer nur so viel von Christus zum Vorschein, wie wir ihn Herr unseres Lebens sein lassen. Es sind in unserem Leben immer nur so viele Spuren von Christus zu finden, wie wir das auch zulassen, dass er in uns zur Wirkung kommt. Und das entscheidende Stichwort, das Paulus hier gibt, lautet Gnade. Aus Gnade ist er, was er ist, und hat er tun können, was er getan hat. Gnade, Geschenk der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte Gottes. Sind sie in unserem Leben zu entdecken? Wie gehen wir mit denen um, die unseren Glauben nicht teilen? Ein Pastor und der stadtbekannte Atheist begegnen sich auf der Straße. Der Pastor will sofort die Straßenseite wechseln. Da sagt der Atheist, bleiben Sie, denn einmal werden wir doch denselben Weg gehen müssen. Ich aus Mangel an Glauben und Sie aus Mangel an Liebe. Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Er hat Spuren in dieser Welt hinterlassen. Spuren in dem, was Menschen erst erzählt und dann eben auch aufgeschrieben haben. Das Wort und das Zeugnis von Menschen hat Spuren im Leben von weiteren Menschen hinterlassen. Und so entstand eben eine lange Kette von Zeugen. Immer wieder Spuren des auferstandenen Christus. Der Urknall des christlichen Glaubens, er kann eben immer wieder stattfinden. Christus ist gestorben um deiner Sünde willen. Er war begraben. Er ist auferweckt worden. Glaubst du das? Jesus Christus möchte in deinem und meinem Leben eben Spuren hinterlassen. Spuren, die in unserem Leben zu sehen sind, mehr oder weniger deutlich. Spuren, die eben andere auf Christus weisen. Spuren, in denen der auferstandene Christus anderen begegnet. Osterspuren. Amen.